SRF 3.
Noch nicht tot, aber auf der Intensivstation. Das Atomabkommen mit Iran ist wohl kaum noch zu retten. Hirnschäden und Missbildungen bei Ungeborenen. Das Epilepsiemedikament Depakin könnte nach Contergan zum nächsten großen Arzneimittelskandal werden. Und dann neue Fusionsgelüste in der politischen Mitte. CVP und BDP kommen sich wieder etwas näher, auch weil das C aus dem Parteinamen verschwinden könnte. Info 3 heute Abend mit Nina Gigax. Vergeltung, Rache, Krieg. Die Drohungen zwischen den USA und Iran nehmen täglich zu, seit der gezielten Tötung des Generals Soleimani. Iran seinerseits hat angekündigt, sich gar nicht mehr an das internationale Atomabkommen zu halten. Das Abkommen sollte das Land daran hindern, eine Atombombe zu bauen. Ich habe unseren diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger kurz vor der Sendung gefragt, ist das Abkommen damit endgültig tot?
Es ist noch nicht endgültig, es ist vor allem auch noch nicht offiziell tot, aber man kann sagen, es liegt auf der Intensivstation. Die meisten Diplomaten und Beobachter sehen keine Chancen mehr, es von Neuem zu beleben. Den ersten schweren Stoss versetzte dem Abkommen 2018 US-Präsident Donald Trump, indem er es einseitig aufkündigte. Der zweite Stoss kam nun aus Teheran, schon in den vergangenen Wochen, vor allem aber jetzt nach der Ermordung des iranischen General Soleimani. Da hat der Iran nun erklärt, er wolle sich an überhaupt keine Bedingungen des Abkommens mehr halten. Das Abkommen zu retten würde ja bedeuten, die USA müssten es von Neuem bekräftigen, müssten zurückkehren, sie müssten die Sanktionen aufheben. Der Iran seinerseits müsste sich wieder an alle Bedingungen des Abkommens halten. Die politischen Voraussetzungen sind schlicht nicht so, dass das wahrscheinlich ist.
Ein Abkommen also auf der Intensivstation. Was passiert ganz konkret, wenn Iran sich nicht mehr an die Vorgaben hält?
Es gibt zwei Varianten. Die erste ist, die Welt schaut weg, vor allem die Vertragspartner schließen die Augen und tun so, als ob es das Abkommen noch irgendwie gäbe, als ob es noch irgendwie funktionieren würde. Die zweite Variante besteht darin, dass die verbleibenden Vertragspartner, also Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China, den sogenannten Snapback-Mechanismus aktivieren würden. Dieser Mechanismus würde bedeuten, man stellt fest, dass der Iran sich nicht mehr an das Abkommen hält, und damit treten dann sämtliche internationalen Sanktionen, also nicht nur die amerikanischen, gegen den Iran wieder in Kraft. Dass Russland und China diesen Mechanismus aktivieren, ist unwahrscheinlich. Sie sind Verbündete Teherans. Denkbar ist, dass das die Europäer tun. Vor allem Frankreich hat gesagt, man könnte sich das vorstellen. Wenn man das allerdings täte, ist klar, es wäre eine weitere Eskalation dieses Konflikts.
Das internationale Atomabkommen sollte Iran ja daran hindern, eine Atombombe zu bauen. Wie nahe ist denn das Land an dem Bau einer solchen Bombe?
Nun, der Iran besitzt im Wesentlichen das Know-how. Er braucht jetzt noch die technischen Voraussetzungen, aber die meisten Experten gehen davon aus, dass es ihm gelingen könnte, in ungefähr einem Jahr, sogar vielleicht in kürzerer Zeit, eine Atombombe von Niveau mindestens jener Nordkoreas herzustellen.
Das waren Informationen und Einschätzungen unseres diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger.
Info 3 Abend.
Depakin. So heißt das weltweit verbreitetste Medikament gegen Epilepsie. Es ist seit 50 Jahren auf dem Markt. Schon seit den 70er Jahren allerdings ist in Fachkreisen bekannt, das Medikament ist für Schwangere gefährlich. Es kann zu Missbildungen und Entwicklungsstörungen beim Ungeborenen führen. Trotzdem gibt es bis heute kein Verbot für Schwangere. In der Schweiz klagen nun betroffene Familien gegen den Hersteller Sanofi und gegen Ärztinnen und Ärzte. Welche Bedeutung haben diese Fälle? Wissenschaftsredaktorin Irene Dietschi.
Es sei ein Drama, dessen Ausmaß die Gesundheitsbehörden systematisch heruntergespielt hätten. Und zwar bis heute, sagt die ehemalige Genfer Ständerätin und Hebamme Liliane Maury-Pasquier zum Depakin-Skandal. Depakin, das ist das weltweit verbreitete Medikament gegen Epilepsie, das zwar die Anfälle in Schach hält, das schwangere Frauen aber auf keinen Fall einnehmen sollten. Denn Depakin führt zu Geburtsschäden beim Ungeborenen, zu Missbildungen im Gesicht, aber auch zu geistigen Entwicklungsstörungen wie Autismus. Liliane Moripaski hatte im März 2018 im Parlament ein Postulat eingereicht. Sie wollte vom Bundesrat wissen, wie viele Fälle von Dépakine-Geschädigten gibt es in der Schweiz und warum werden Schwangere erst seit 2017 systematisch über die Gefahren von Dépakine aufgeklärt, wo doch in Fachkreisen bereits seit Ende der 1970er Jahre bekannt wurde, dass Dépakine in der Schwangerschaft gefährlich ist. Die Arzneimittelbehörde Swissmedic hält Anfang Dezember fest, Dépakine sei hierzulande immer zurückhaltend verschrieben worden. Es gebe nur wenig Betroffene. Dabei verschweigt der Bericht, dass in Genf die Zivilklagen für 10 betroffene Kinder gegen den Dépakine-Hersteller Sanofi und mehrere Ärzte hängig sind. Die Fälle dürften indes nur die Spitze des Eisbergs darstellen. In Frankreich, dem Sitz von Sanofi, sind bis heute durch Patientenorganisationen rund 6.500 Fälle von geschädigten Kindern bekannt geworden. 6.500 Betroffene allein in Frankreich. Dies rückt den Dépakine-Skandal in die Nähe der größten Arzneimittelkatastrophe der Geschichte, nämlich des Contergan-Skandals in den 1950er und 60er Jahren. Damals kamen weltweit gegen 12.000 Kinder mit schweren Missbildungen an Armen und Beinen zur Welt, nachdem ihre Mütter das vermeintlich ungefährliche Beruhigungsmittel Contergan eingenommen hatten. Dépakine ist ein Mittel gegen Epilepsie und insofern nicht mit Contergan vergleichbar. Für Betroffene sind der Schaden und das Leid jedoch immens. In Frankreich wurde den Behörden nur ein Bruchteil der Betroffenen gemeldet. Dies lässt den Schluss zu, dass auch hierzulande die Dunkelziffer der Dépakine-Opfer groß ist.
Und nun zu weiteren Nachrichten mit Andrea Abbühl. In der chinesischen Stadt Wuhan leiden fast 60 Personen an einer rätselhaften Lungenkrankheit. 7 von ihnen sind laut den Behörden in kritischem Zustand.
Nun hat die Weltgesundheitsorganisation WHO mit den chinesischen Behörden Kontakt aufgenommen. Medien hatten in den letzten Tagen spekuliert, es könnte sich bei der Krankheit um SARS oder um die Vogelgrippe handeln. Die lokalen Behörden verneinen dies aber. Die WHO hat für Reisen nach Zentralchina bisher keine besonderen Vorkehrungen empfohlen. Es sei schwierig, das Gesamtrisiko der aktuellen Erkrankungen einzuschätzen. In New York hat der Prozess gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein begonnen, dem Vergewaltigung und sexueller Missbrauch vorgeworfen werden. Begleitet war der Prozessauftakt von einem großen Medieninteresse. Der Prozess dreht sich um die Vorwürfe von 2 Frauen. Bei einer Verurteilung droht Weinstein eine lebenslange Gefängnisstrafe. Der 67-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Wegen der Buschbrände sind in der australischen Hauptstadt Canberra verschiedene Einrichtungen geschlossen. Museen, Geschäfte und Universitäten blieben heute zu. Zwar ist Canberra nicht direkt vom Feuer betroffen, durch den Rauch der Buschbrände ist die Luftqualität aktuell aber sehr schlecht. Das australische Innenministerium hat alle seine Mitarbeitenden angewiesen, zu Hause zu bleiben, wenn sie nicht unbedingt bei der Arbeit gebraucht werden.
Info 3 Abend.
Da geht was in der politischen Mitte, bei der BDP und bei der CVP. Beide Parteien politisieren seit diesem Herbst gemeinsam in einer Mitte-Fraktion. Nun verschiebt BDP-Präsident Martin Landolt seinen angekündigten Rücktritt nach hinten und die CVP will bis im Juni über das C in ihrem Namen entscheiden. Ein Zufall? Vielleicht aber auch nicht. Denn verschwindet das C tatsächlich, dann könnte eine alte Idee neu aufleben. Eine Fusion von CVP und BDP. Kurdin Vinzenz.
Eigentlich wollte er jetzt, Anfang 2020, zurücktreten. Aber BDP-Präsident Landolt verschiebt diesen Rücktritt aus Rücksicht auf die Situation seiner Partei, sagt er auf Anfrage von Radio SRF. Er werde noch einige Monate weitermachen, bis klarer sei, wie es mit der BDP weitergehe.
Insofern glaube ich, muss ich noch etwas Geduld haben mit meiner Nachfolge, weil es jetzt sicher Sinn macht, zuerst die strukturellen und organisatorischen Fragen zu klären, bevor man personelle Fragen anpackt.
Strukturelle, organisatorische Fragen heißt, welche Zukunft hat die BDP noch? Hat sie alleine eine Perspektive oder soll sie mit einer anderen Partei zusammengehen? Denn bei den Wahlen vom letzten Herbst stürzte die BDP ab, verfehlte mit noch 3 Sitzen die Fraktionsstärke und politisiert seither zusammen mit der viel größeren CVP in der neuen Mitte-Fraktion. Damit sei eine neue Marke mit Potenzial geschaffen worden, findet Landolt.
Da darf man sich sicher auch Fragen stellen, ob diese Marke allenfalls auch weiterzuentwickeln wäre.
Weiterentwickeln bis hin zu einer Fusion mit der CVP. Ein Plan, der in den letzten Jahren mehrmals gescheitert ist, vor allem auch an der Skepsis der kleineren BDP. Unterdessen ist die Ausgangslage anders, die BDP viel kleiner, abhängiger von der CVP. Die CVP ihrerseits hat bei den Wahlen kaum verloren, glaubt aber, ihr Potenzial nicht ausgeschöpft zu haben. Und das vielleicht wegen dem C im Namen. Parteipräsident Gerhard Pfister sagt, er habe im Wahlkampf einige Leute getroffen, die die CVP-Werte teilten, aber nicht CVP wählten. Sie sagten sich,
ich bin nicht katholisch oder ich bin nicht besonders religiös und deshalb kann ich euch nicht wählen. Das ist unsere spezifische Herausforderung, dass wir zwar christdemokratische Werte selbstverständlich immer vertreten werden, aber dass wir nicht als religiöse Partei wahrgenommen werden.
Und dabei könnte ein Parteiname ohne C vielleicht helfen. Pfister, der sich früher klar gegen einen neuen Namen ausgesprochen hatte, möchte jetzt dafür sorgen, dass die Diskussion, wenn schon, zügig geführt wird.
Mein Ziel ist es klar, im Juni bei der Wiederwahl des Präsidiums, dass die Delegierten wissen, wen wählen sie da, mit welchem Namen, mit welcher Strategie für die nächsten 4 Jahre. Das ist mein Ziel.
Im Juni also, wenn Pfister für weitere 4 Jahre als Präsident antritt, soll die C-Frage geklärt sein. Die kleine BDP verfolgt diese Diskussion mit Interesse. Und Martin Dandold, der bis auf weiteres BDP-Präsident sagt, falls die CVP mit neuem Namen ihre Mitteposition betonen wolle,
dann werden wir uns sicher überlegen wollen, inwiefern wir ein Teil dieser Mitte sein können und ob es Sinn machen würde, diese starke Mitte zu bündeln.
Bündeln tönt nach fusionieren. Die Suche nach einem neuen BDP-Präsidenten wäre dann nicht mehr nötig.
Wir blicken in die Wolken gleich, zuerst aber noch die aktuellen Börsendaten.
Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.668 Punkten, minus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu 1,0842 gehandelt, der Dollar zu 96,93 Rappen. Und die Daten sind wie immer von SIX. Das Wetter. Morgen im Norden bewölkt und lokal etwas Niederschlag, in den Alpen teilweise und im Süden oft sonnig.
Info 3 liefert die Geschichte zur Schlagzeile. Mehr von uns gibt's jederzeit auch im Netz. srf.ch/audio ist die Adresse dafür. Einen weiterhin guten Radioabend wünschen Corinna Heinzmann, Andrea Abbühl und Nina Gigax.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.